Amen. Unser Gott macht alles neu. Heute werden wir uns mit einem Mann beschäftigen, den ich richtig erstaunlich und bewundernswert finde. Und dafür reisen wir in ein fernes Land, ins alte Persien. Wer ist hier unter uns heute, der aus dem Irak, aus dem Iran kommt? Ist da jemand da? Gut, dann werdet ihr vielleicht etwas von eurer Geschichte hören. Naja, also es geht natürlich etwas zurück in der Zeit. Wir befinden uns im Jahre 400 nach Christus, 500 bis 400 nach Christus. Das Buch, worüber wir sprechen werden, Nehemia, war früher ein Gesamtwerk mit Esra zusammen. Das wurde erst im 3. Jahrhundert ungefähr voneinander getrennt. Das heißt, in unserer Bibel finden wir das getrennt, Esra und Nehemia. Die Geschichte ist natürlich zusammenhängend. Und es wurde wahrscheinlich von Esra geschrieben, vielleicht auch im Zusammenhang mit, in Zusammenarbeit mit Nehemia, um 424 herum vor Christus. Ja, was ist der Hintergrund dieser Geschichte? Ist eigentlich eine traurige Geschichte. Und zwar war das Volk Israel in Gefangenschaft geraten, in babylonischer Gefangenschaft, 70 Jahre lang. Die Assyrer hatten damals die 10 Nordstämme verschleppt und sie verstreut in der ganzen Welt. Die Babylonier hatten Jerusalem in Schutt und Asche gelegt und fast vollständig entvölkert. Und auch die Stadtmauern lagen in Trümmern. Es war also eine Stadt, die sehr schutzlos da lag, sehr schwach, und die hatte auch ihren Glanz, den sie von früher hatte, verloren. Persien war damals die Weltmacht Nummer 1 und das Volk Israel hatte vieles von seiner Identität verloren. Ich fand es interessant, nochmal zu schauen, dass die Juden damals auch ihren Namen abgegeben haben, also ihre Identität, das, was sie ausmachte, wurde durch babylonische Namen ersetzt. Und viele der jüdischen Nachkommen, die Generation, die halt jetzt in Babylon lebte, kannten Gottes Gesetz gar nicht mehr so gut. Aber Gott hatte einen Plan. Er wollte sein Volk wiederherstellen, heilen und zusammenführen. Und da erscheint die Person von Nehemia. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Buch. Ich würde euch auch empfehlen, das mal zu lesen, auch im Zusammenhang. Ich habe mal so ein bisschen so eine Chronologie aufgestellt. Also es fängt halt 539 an, wo Kyros, der König, ein Dekret erlässt, wo er sagt, dass die Juden wieder zurückkehren können nach Jerusalem. Und Zerubabel ist dann der erste Anführer, der die Wiederherstellung des Tempels beginnt, der auch die erste Gruppe von Juden wieder zurückbringt nach Jerusalem. Und dann kommt das Buch Esther so in die Mitte. Das fand ich interessant, diesen Zusammenhang zu erkennen, dass sowohl Esther, Nehemia als auch Esra am Königshof waren und sich auch gekannt haben wahrscheinlich. Die Esther wurde zur Stiefmutter von dem König Artaxerxes, der halt auch Esra und Nehemia dann mit Baumaterial ausgestattet hat und sie ausgesandt hat. Der hat ihnen sogar Soldaten mitgeschickt, er hat sie voll befähigt. Und wenn man dann guckt, hey, die Geschichte von Esther, ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie Gott sein Volk dort rettet und befreit, wie Esther auch wirklich für ihr Volk eintritt und die Menschen erstmal wieder so Mut bekommen, dazu zu stehen, wer sie sind und die Ersten halt zurückkehren. Also zeitlich gesehen ist es halt so eine Zeitspanne von 539 bis 545. Interessanterweise sagen manche jüdische Traditionen, dass Zerubabel der Name, der babylonische Name von Nehemia war. Also dass es sich dabei vielleicht um die gleiche Person handeln könnte. Es gibt halt so ein paar Rätsel auch um diese Geschichte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch da gerne mal mit auseinandersetzen. Ich fand es sehr spannend. Und ja, wir werden uns ein bisschen genauer jetzt mit dem Nehemia beschäftigen. Wer war das? Ich habe mir die Geschichte angehört und angelesen und habe mir gedacht, ich mal den mal. Wie sah der aus? Wie kann ich mir den vorstellen? So ein kühner Mann des Gebets, wirklich, der hatte so einen Charakter, der ist total, ja, weiß nicht, ein mutiger Leiter gewesen, aber auch ein Mann des Gebets. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch so eine Autorität hatte. Wenn der den Raum betreten hat, haben die Leute den angeschaut und wussten, hey, das ist ein Leiter, der kennt Gott ganz persönlich, der kennt das Wort Gottes, der stellt sich auf die Verheißung Gottes. Und die Menschen sind ihm gefolgt. Dabei war er eigentlich ein Mundschenk. Okay, also er hat am Königshof gedient, war ein königlicher Beamter und hat dort dem persischen König Artaxerxes gedient in der Burg Susa in Persien. Hat er dort auch viel Einfluss. Auch wieder interessant, dass einem Juden eine so vertrauensvolle Aufgabe gegeben wurde. Sehen wir da wieder vielleicht Esther im Hintergrund? Man weiß es nicht, ne? Die Stiefmutter des Königs, die halt wahrscheinlich auch da so ein bisschen im Hintergrund war. Jedenfalls sehen wir, dass der König Artaxerxes den Juden sehr wohlwollend gegenüber eingestellt war und ja, er sie dann auch freisetzt. Wie stellt ihr euch Nehemia vor? Also wenn ich seinen Charakter mir angucke, wenn ich darüber nachdenke, was können wir von ihm lernen, auch in unserer Zeit, dann sehen wir, dass er ein Mann war, der Gott treu war im Dienst, auch in sehr, sehr schwierigen Zeiten. Er war sehr weise und mutig, aber auch sehr strategisch und er war jemand, der durchgehalten hat. Also der hat sich nicht leicht von seiner Aufgabe abbringen können. Niemand hat ihn abbringen können von seiner Aufgabe. Das werden wir gleich nochmal sehen, obwohl da sehr, sehr viele Feinde um ihn herum schwirrten. Und ja, das finde ich sehr beeindruckend. Erstmal ist Nehemia am Königshof und sein Bruder kommt und gibt ihm einen Bericht, wie es in Jerusalem aussieht. Und das ist ziemlich niederschmetternd. Die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Die Stadtmauern liegen in Schutt und Asche. Da ist Nehemia erstmal geschockt. Er ist traurig und er geht in eine Zeit des Gebets. Er erhält eine niederschmetternde Nachricht, aber seine Reaktion ist nicht, dass er anfängt zu meckern, zu motzen. Ne? Er ist nicht verzweifelt in einer Art und Weise, wo er sagt, es gibt keinen Weg mehr, sondern er weiß ganz genau, hey, ich muss sofort zu meinem Gott. Ich muss mit ihm darüber sprechen. Und er fleht zu Gott. Er fastet, er tut Buße für sein Volk. Und das ist eine der stärksten Merkmale von Nehemia, dieses Gebetsleben, was er hatte. Und er sagt, bitte höre doch mein Gebet. Er höre mein Gebet. Wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Nehemia war bereit, seine besondere Stellung am Königshof aufzugeben und sich Gottes Plan hinzugeben. Er hat gesagt, hier bin ich Gott, lass mich Teil der Lösung des Problems sein. Er hat sein Leben nicht auf seiner Karriere aufgebaut oder auf Bequemlichkeit. Ich denke, er hatte auch sehr viele Vorzüge dort am Königshof, sondern er wusste, ich muss Gott gehorsam sein. Und wenn er mir einen Auftrag gibt, dann werde ich da mich hingeben, werde ich das machen. Im Laufe der Geschichte spricht er offen und ehrlich mit dem König über das, was seinem Volk geschieht, wie Israel leidet, wie Jerusalem aussieht. Und der König gibt ihm, was er als Unterstützung braucht. Nehemia war ein sehr weiser und auch strategischer Mann. Und er wusste, dass das von Gott kommt. Er sagt, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Sehr entschlossen. Er wusste, hey, das ist die Aufgabe, wir machen das jetzt, auch wenn es unmöglich erscheint. Er hat sich auf die Verheißung berufen, die dem Volk Gottes gegeben wurde. Er kannte ganz genau die Geschichte von Abraham. Er kannte ganz genau die Vorhersagen, auch in den prophetischen Büchern. Er wusste, dass Gott Jerusalem wiederherstellen wird. Er kannte seine Geschichte. Und heute Morgen, als ich hier saß, habe ich auf den Fußboden geguckt. Schaut ihn euch mal an. Wie viele Kerben und Kratzer sind auf diesem Boden? Auch das Jesushaus hat eine Geschichte. Und vielleicht sehen wir das in den kleinen Details. Durch diese Gemeinde sind sehr, sehr viele Menschen schon gegangen. Und Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir unsere Geschichte kennen, dass wir wissen, was hat Gott uns zugesagt und was sagt er auch zu jedem Einzelnen von uns. Wir sind jetzt am Anfang des Jahres, wir werden gleich die Jahreslosung ziehen, aber ich finde es auch immer wichtig, dass wir am Anfang eines Jahres Gott fragen, hey Herr, was hast du für mich, für mein Leben, für meine Familie, welche Zusagen hast du? Und bei Nehemia ist einmal diese krasse Distanz von dem, wie es aussieht, alles zerbrochen, zerstört und dann die Zusagen Gottes. Als allererstes verschafft er sich einen Überblick. Er reist dorthin, guckt sich die Mauer an, sieht, wie zerstört es alles ist und dann geht er ins Gebet und plant. Im Laufe der Zeit teilt er die Familien ein, dass sie verschiedene Mauerabschnitte wieder aufbauen. Er hat wirklich so eine gottgegebene Vision vor Augen und viele halten das eigentlich für unmöglich, was er macht. Die lachen ihn aus, aber er sagt, nee, unser Gott ist bei uns. Die Hand des Herrn ist auf uns. Und er ist sich auch nicht zu schade, mit anzupacken. Also ist keiner von den Leitern, die da steht und sagt, hier, mach mal das, sondern er ist mitten dabei. Er packt mit an. Und das im Gegenteil zu den vornehmen Bürgern, die es dort gab, die sich nicht den Rücken krumm machen wollten, die halt nur kritisiert haben. Nein, Nehemia ist ein Mann der Tat. Und er ist auch sehr stark im Durchhalten. Also es kommen ganz schön viele Entmutigungen, ganz schön viele Angriffe, aber Nehemia ist stark. Und er geht auch entschlossen gegen Ungerechtigkeit vor. Also als er mitbekommt, dass viele seiner Mitbürger ausgebeutet werden von anderen aus dem Volk, aus dem eigenen Volk, die ja Sklaven halten, da steht er ganz stark auf und sagt, nee, so geht das nicht. Wir müssen uns um unser Volk kümmern. Wir dürfen uns nicht gegenseitig ausbeuten. Und er verpflichtet diese reichen Bürger dazu, das Gesetz zu befolgen und ja diese Menschen freizulassen. Also der hat auch keine Angst vor anderen. Der weiß ganz genau, hey, Gottes Plan ist das und das. Und ich werde das durchsetzen und ich kämpfe für die Unterdrückten. Ja, im Ende des Buchs sehen wir auch, dass er eine Teamarbeit mit Esra macht. Interessant, die Beziehung zwischen den beiden auch mal zu beobachten. Die machen einen 7-tägigen Marathon und lesen das Gesetz vor. 7 Tage. Wir haben jetzt bald 7 Tage Gebet. Würdet ihr das durchhalten, 7 Tage lang die Bibel zu hören, also 24 Stunden euch mit dem Gesetz zu beschäftigen? Vielleicht fangen wir mal klein an und sagen, hey, wir treffen uns 7 Tage lang jeden Abend zum Gebet. Schaffen wir das? Seid ihr dabei? Amen. Gut, bei Nehemia kommen ein paar interessante Figuren, die ihn entmutigen wollen. Da haben wir den Sanballat und den Tobia, die verschwören sich gegen den. Da ist so ein bisschen so Eifersucht mit im Spiel. Und ja, das sind so richtig fiese Plagegeister. Die versuchen ihn einzuschüchtern, die drohen ihm, die lachen ihn aus, die sagen, ach, sollen die doch mal bauen. Wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, dann kracht das Ganze wieder zusammen. Also die halten überhaupt nichts von Nehemias Plänen. Und dann, das ist schon schwierig, aber Nehemia bekommt immer wieder Weisheit, um damit umzugehen. Und dann kommt Schemaja, den er eigentlich so wie einen Bruder gesehen hat. Das war ein Vertrauter von ihm. Und auch er kommt und lügt ihn an und versucht ihn einzuschüchtern. Er benutzt sogar den Namen Gottes und sagt, hey, Gott hat mich geschickt, um dich zu retten. Versteck dich doch im Tempel, weil deine Feinde wollen dich umbringen. In dem Moment habe ich gedacht, boah, was hatte Nehemia für eine Unterscheidungsgabe? Der wusste ganz genau, dass es nicht von Gott ist, obwohl es einer seiner Vertrauten war, die ja ihn da reinlegen wollten. Nehemia entgegnet dem und sagt, nein, ein Mann wie ich läuft nicht davon. Ich vertraue auf die Zusagen Gottes. Das finde ich stark. Ein Mann wie ich, eine Frau wie ich, die läuft nicht davon. Das ist eine Sache, die wir uns in unseren Alltag mit reinnehmen können dieses Jahr. wir werden Probleme haben. Sorry, wenn ich hier so schlechte Neuigkeiten bringe, aber das Jahr hat gerade erst begonnen und es wird Probleme geben im Leben von jedem Einzelnen von uns. Aber wenn wir uns bewusst sind, wer unser Gott ist und was sein Plan ist und seine Pläne sind immer gut, dann können wir echt sagen, nein, ich laufe nicht davon. Ich setze mich mit dem auseinander. Und ich lasse mich nicht davon abbringen, was Gott für eine Aufgabe für mich hat. Nehemia hat den Bedrohungen so viel Aufmerksamkeit zugewandt wie notwendig. Das heißt, er hat seine Leute bewaffnet, aber auch nicht so viel, dass es seine Arbeiten unterbrochen hätte. In einer Hand das Schwert, in der anderen Hand die Maurerkelle. Auch ein gutes Prinzip für uns. Und das Volk arbeitet mit ganzer Kraft. Die haben es tatsächlich geschafft, in 52 Tagen die ganze Stadtmauer wieder aufzubauen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Die hatten keine Bagger, die hatten keine elektronischen Meißel oder sonstiges Zeug. Die haben das mit Händen wieder aufgebaut, in 52 Tagen. Das ist eigentlich ein Wunder. Und in jeder Situation sehen wir, wie Nehemia im Gebet Gott sucht und immer wieder sagt, Herr, was ist dein Plan? Herr, was ist deine Zusage? Herr, bitte statte mich aus. Bitte gib mir all das, was ich brauche. Er wusste ganz genau, was seine Quelle ist. Und seine Antwort gegenüber den Angriffen ist, überbringe den Feinden die Nachricht, die Arbeit wird fortgesetzt. Amen. Jesus Haus, lasst uns den Feinden die Nachricht überbringen, die Arbeit wird fortgesetzt. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Auch wenn wir manchmal denken, ich würde jetzt am liebsten aufgeben. Wir sagen wirklich, wir werden Gottes Auftrag weiter erfüllen. Ich habe letzte Woche mich mit so gewissen Aussagen beschäftigt, die heute in unserer Gesellschaft auch gegen uns stehen. Ich lese mal ein paar Sachen vor, die mich irgendwie ja doch ein bisschen schockieren. Wo ich denke, oh, das ist zum Haare raufen. Und zwar gibt es eine gewisse Gruppe von Menschen, die sagt, in der Welt braucht es weniger Menschen. Das heißt, alle sollten freien Zugang zu Abtreibung haben. In der Welt braucht es Abschaffung der Unterschiede bzw. der Identität zwischen Mann und Frau. In der Welt braucht es mehr sexuelle Vergnügung, Sexualkundeunterricht für Kinder mit sexuellen Experimenten. Es braucht die Abschaffung der Elternrechte, es braucht die Abschaffung der Vollzeitmütter und es braucht das Belächeln der Religionen, die sich gegen das stellen. Ja, das steht dort. Es braucht das Belächeln der Religionen, die sich gegen diese Agenda stellen. Ich dachte, huch. Das war übrigens ein Auszug aus der sogenannten Gender-Ideologie. Was uns, glaube ich, als Christen manchmal schwächt, ist, dass wir uns nicht mit dem Problem auseinandersetzen, mit der Ideologie wirklich auseinandersetzen, die gegen uns steht. Nehemia, der hat zugehört. Der hat sich die niederschmetternden Nachrichten angehört. Der hat wirklich gesagt, ich will das hören. Ich will wissen, wie die Mauer aussieht, was zerstört ist. Der hat nicht weggeguckt. Und ich glaube, dass wir als Christen uns viel mehr auch unsere Gesellschaft angucken müssen und gucken müssen, wo sind Sachen zerbrochen? Wo geschieht gerade Zerstörung? Wir dürfen nicht länger weggucken. Wir haben einen Auftrag. Wenn wir uns das anschauen, ist eines der erklärten Ziele ist die Vernichtung menschlichen Lebens. Es soll weniger Menschen geben, mehr Abtreibung. Und die wahre Erfüllung, die Intimität in einer Ehe und auch der Lebenssinn, der wird mit einer Erfüllung von Trieben ersetzt. Na, also wir sehen das, wie diese ganze Sexualethik gefördert wird auch. Da wird einfach das ausgetauscht. Hey, du brauchst keinen Sinn mehr im Leben. Du brauchst eigentlich keine Intimität mehr mit Gott und mit anderen Menschen. Es geht darum, dass du glücklich bist, dass deine Triebe erfüllt werden, dass du sein kannst, wer du willst. Und ich weiß nicht, ob ihr up to date seid. Ich war ein bisschen geschockt. Es gibt mittlerweile 72 Gender-Identitäten. 72. Wir gehen davon aus, dass es Mann und Frau gibt, oder? Es ist wirklich ein Kampf. Identitäten werden zerstört. Und es hat mich erinnert an die Zeit in Babylon, wo die Menschen aus dem Volk ihren Namen abgeben mussten, wo ihre Identität weg war, wo sie nicht mehr wussten, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Geschichte? Zu wem gehöre ich? Und ich glaube, dass Gott uns aufruft als Christen, dass wir wirklich wieder die Probleme sehen und dass wir den Menschen zusprechen. Du bist geliebt. Ihr könnt uns mal ein bisschen von Nehemias Strategie anschauen. Wie ist er damit umgegangen, mit den ganzen Problemen? Erstens, er hat sich einen Überblick verschafft. Er hat nicht weggeguckt, er hat sich das angehört, damit auseinandergesetzt und dann ist er ins Gebet gegangen. Er hatte eine göttliche Strategie. Deshalb gab mir Gott den Gedanken. Das ist was, was er aussagt. Ne? Das sehen wir in Nehemia 7, Vers 5. Dann fragt er, was ist Gottes Vision und Zusage? Was ist die Wahrheit? Was sagt Gott? Und er bekennt, unser Gott wird für uns kämpfen. Er überlegt auch, welche Ressourcen brauche ich? Welche Schlüsselpersonen brauche ich? Er gibt sich hin und ist sehr treu und beständig in seiner Arbeit. Beim Lückenschließen von der Mauer arbeitet das Volk mit der ganzen Kraft. Er unterschätzt auch die Feinde nicht, aber er verweilt nicht zu lange bei denen. Und er ist sich seiner Lebensquelle bewusst, Gott. Mit anderen Worten, er sagt, ich tue, was ich kann. Ich bin treu im Kleinen. Ich vertraue Gott. Er kennt den Plan. Auch wenn ich am liebsten aufgeben würde, ich sage dem Feind, die Arbeit wird fortgesetzt. Das ist eine Strategie, die ich mir wünsche, dass wir die mitnehmen in dieses Jahr. Wie gesagt, es werden Probleme kommen. Aber wir wissen, wer unser Gott ist. Und ich sehe, wenn ich so prophetisch auf das Jahr gucke, sehe ich, dass die Menschen wieder so eine neue Sehnsucht im Herzen bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Einer der Künstler, der momentan sehr wieder im Kommen ist, ist Caspar David Friedrich. Es gibt eine große Ausstellung über ihn in Hamburg. Und eins der Themen, die dieser Maler aufgegriffen hat, war dieses Übernatürliche, diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht und auch so die Naturgewalten. Und irgendwo fasziniert das die Leute wieder. Die fragen sich, gibt's irgendwas nach dem Leben außerhalb dieser Realität hier? Die Leute fangen an, diese ganzen Ideologien, die es gibt, wieder zu hinterfragen. Und ich glaube, dass wir als Berufung für dieses Jahr bekommen, dass wir Trümmer, die in unserer Gesellschaft oder auch unseren Familien sind, dass wir die wieder aufbauen. Das Jahr des Herrn aus Jesaja 61, das war mir so stark nochmal so, es ist mir echt aufs Herz gelegt worden im Gebet. Wo steht, sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen, das vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Das zählt auch für uns. Wir sehen hier eine Geschichte vom Wiederaufbau von Menschen, die von Gott abhängig waren. Und ich glaube, dass auch Gott in unserem Leben ganz viel wieder aufbauen möchte, in unseren Familien und unserer Gesellschaft. In Nehemia 4, Vers 8 steht, hab keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Lasst uns es wirklich machen. Im Gebet, aber auch in der Tat. Lasst uns für unsere Familien kämpfen. Gott möchte da ganz viel wieder aufbauen. Und zweitens auch die Identitäten. In Jesaja 43, Vers 1 sagt Gott zu Israel, aber ich denke, wir können das auch auf uns beziehen. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist unsere Identität. Wir müssen nicht eine Liste von 72 Identitäten durchgehen, um zu wissen, wer wir sind. Wir sind geliebte Töchter, wir sind geliebte Söhne Gottes, des Schöpfers dieser Welt. Das ist unsere Identität. Das kann keiner uns wegnehmen. Und das dürfen wir auch anderen zusprechen. Hey, du bist geliebt. so wie du bist, auch mit deinem Gefühlschaos in dir, auch mit deiner Geschichte. Du bist geliebt. Du bist eine Tochter, du bist ein Sohn. Das ist richtig stark. Und wir dürfen den Menschen zusagen, komm zurück in die liebenden Arme deines Vaters. Erlebe, wie er dich sieht. Du bist geliebt, Sohn und Tochter Gottes. Zum Schluss würde ich gerne einfach mit uns allen ein Gebet sprechen. Und wenn du das bejahen kannst, wenn du wirklich sagen kannst, Herr, dieses Jahr gehört dir, ich gebe mich hin, ich will deinen Auftrag erfüllen, dann lade ich dich ein, dass du aufstehst und das mitbetest. Herr, wir geben uns hin, ein Leben des Gebets zu leben, in ständiger Abhängigkeit von dir zu leben. Wir sind bereit, dir zu dienen in Treue, auch wenn es uns etwas kostet. Schenke uns Strategien, Gott. Zeig uns, was wir wieder aufbauen sollen und wie. Wir sind dein Volk, Herr. Wir möchten dein Reich bauen. Wir lieben dich. Ich möchte dich einladen, dass du das Gott einfach kurz mit deinen eigenen Worten sagst. Dass du ihm echt sagst, Herr, mein Leben gehört dir. Und zeig mir, was für mich dran ist dieses Jahr, was ich wieder aufbauen soll, was mein Mauerstück ist. Du musst nicht die ganze Mauer wieder aufbauen, aber es ist ein kleines Stück. Vielleicht sind es 5 Steine. Aber Gott hat eine Aufgabe für uns und er fordert uns auf, dem treu zu sein. Lass uns einfach einen Moment nehmen, wo wir jetzt das wirklich beten. Ja, danke, dass du einen Plan hast, einen guten Plan. Und wir wollen einfach uns hingeben und dich, ja, uns gebrauchen lassen, Vater. Zeig uns, welche Steine wir wieder einfügen dürfen, was wir Menschen zusprechen dürfen, was du auch uns zusprichst über unsere Identität, die tief verwurzelt sein soll in dir, Vater. Ich danke dir für deine Treue und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch dir treu zu sein, so wie Nehemia es war. Ja. Amen.